Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer Sonderfolge Formel Schmidt, weil Formel-1-Fans, Motorsport-Fans werden diesen Tag nie vergessen. Vor 30 Jahren ist Ayrton Senna tödlich verunglückt in Imola. An diesem Wochenende starb auch Roland Ratzenberger. Es ist als das schwarze Wochenende von Imola in die Geschichte eingegangen. Schmidti, erzähl doch mal, du warst Zeitzeuge damals von diesem Wochenende, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Weil das hat ja schon früher angefangen.
Ja, also die Geschichte von Imola beginnt eigentlich viel früher, eigentlich schon mit Beginn des Jahres. Es gab ja ein neues Reglement. Das war so einschneidend wie jetzt vor 2 Jahren der Beginn der Ground-Effect-Ära. Das war damals die aktiven Aufhängungen, alle Fahrhilfen wie Traktionskontrolle, ABS, Vierradlenkung, wurde alles verboten. Und plötzlich ist man wieder ganz normal mit Autos mit passiver Aufhängung gefahren. Das hat bei denen, die 1993 schon eine aktive Aufhängung hatten, das war mehr als die Hälfte des Feldes, schon einschneidende Auswirkungen gehabt. Denn man hat natürlich bei einem aktiven Fahrwerk, macht man das so, die Autos so entwickelt im Windkanal, für den perfekten Zustand. Das, was auf der Strecke passierte, war gleichbedeutend mit dem, was im Windkanal passierte, weil sich das Auto nicht bewegt hat. Es wurde ja immer in der optimalen Position gehalten. So. Die Konsequenz war die, dass natürlich bei der Rückkehr zu den passiven Aufhängungen viele Aerodynamiker noch in der alten Welt ein bisschen geschwebt haben und hatten von der Aerodynamik her jetzt nicht viel anders gemacht. Das Dumme war halt nur, das Auto hat sich plötzlich wieder bewegt. Dadurch waren die Autos sehr sensibel, sehr giftig. Es kam relativ schnell zum Strömungsabriss. Man hatte in den ersten 2 Rennen dieser Saison und auch bei den Testfahrten einige schwere Unfälle auch. Zum Beispiel JJ Leto in Silverstone, Jean Alesi in Mugello, beides bei Testfahrten. Beide Male die gleiche Geschichte, Strömungsabriss, schwerer Unfall. Beide hatten gebrochene Nackenwirbel, hatten unheimliches Glück, hätten beide auch im Rollstuhl landen können. Also es war so eine gewisse Unruhe schon da. Das muss man sagen, bevor wir überhaupt nach Imola gekommen sind.
Ja, Imola war das 3. Rennen der Saison damals. Und Williams war besonders anfällig. Ayrton Senna ist vor der Saison damals von McLaren zu Williams gegangen, weil sie das aktive Fahrwerk am besten im Griff hatten. Ich erinnere mich an den Williams im Vorjahr von Alain Prost, der immer gesagt hat, das ist wie ein kleiner Airbus. Mhm. So viele technischen Spezifikationen, die ausgereizt waren, hatte das Auto. Und Williams hatte den Trend so ein bisschen verschlafen, am meisten wahrscheinlich von allen.
Ja, also Adrian Newey gibt es auch. Der war damals schon Chefdesigner bei Williams. Er gibt es auch zu, das war sicher eines seiner schlechteren Autos und es war mit mehreren Mängeln behaftet. Unter anderem eben, das Auto war sehr spitz von der Aerodynamik her und es musste sehr tief gefahren werden, damit überhaupt einigermaßen Abtrieb produziert wurde. Und das hat natürlich dann auch oft zu schwierigen Situationen geführt. Kurz vor Imola gab es einen Test in Nogaro. Das ist eine kleine französische Rennstrecke und Williams hat den mit Bedacht Nogaro ausgesucht. Sie ist zwar relativ langsam, aber hatte sehr viele Bodenwellen. Und gerade auf Bodenwellen hat das Auto sehr heikel immer reagiert, weil es oft Bodenkontakt hatte, war natürlich dann Strömungsabriss. Und Adrian hat mir erzählt, er stand da an der Rennstrecke in der Bremszone nach einer langen Geraden. Und er schaut sich, Damon Hill hat getestet und er schaut sich das an und er sagt, es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Er hat plötzlich gesehen, was der Fehler war. Er sagt, das Auto ist beim Bremsen vorne eingetaucht und weil die Seitenkästen zu lang waren, waren die zu nah am Boden, logischerweise durch die Hebelwirkung. Und dadurch ist die Strömung Richtung Diffuser abgerissen und das Auto wurde sehr, sehr kritisch. Also war klar, wir müssen die Seitenkästen verkürzen. Das war natürlich nicht gleich möglich. Er ist dann auch vor dem Imola-Wochenende, hat er mit Ayrton Senna gesprochen, hat er gesagt, pass auf, wir haben die Lösung. Wir haben da einen Fehler gemacht, aber du wirst ein paar Rennen warten müssen. Es geht nicht von heute auf morgen.
Ja, es geht nicht von heute auf morgen. Ayrton Senna war kein Mann, der gesagt hat, warten, ruhig bleiben, sondern er hat immer volles Tempo gegeben und er ist mit 0 Punkten nach Imola angereist. Eigentlich war vor der Saison so schon der Weltmeistertitel so ein bisschen vergeben. Alain Prost hatte aufgehört. Williams war das beste Team. Er war jetzt beim besten Team. Doch die 0 Punkte aus den ersten beiden Rennen, weil er sich in Brasilien auf der Jagd nach Michael Schumacher gedreht hat, wahrscheinlich auch auf so einer Bodenwelle. Interlagos ist ja extrem hügelig. Und dann in AIDA wurde er abgeschossen beim Start von Larini und Häkkinen und Schumacher gewann wieder. Also 0-20 sozusagen aus seiner Sicht. Und Imola hat er dann aber die Pole Position rausgeholt.
Ja, wieder mal. Also das war, glaube ich, vielleicht seine größte Leistung überhaupt, dass er 3 Pole Positions mit diesem Auto geschafft hat. Selbst Adrian Newey hat immer gesagt, es hätte keinen anderen Rennfahrer gegeben, der das möglich gemacht hatte. Mit diesem Auto konnte man eigentlich gar nicht auf die Pole Position fahren, es war einfach zu schlecht. Er hat es trotzdem geschafft, aber es ist natürlich klar, das machst du einmal, machst du vielleicht zweimal, aber nicht über 60, 70 Runden. In Interlagos ist das Seil gerissen. War ein harmloser Dreher, ist dann auch noch beim Wiederanfahren der Motor abgestorben, war ein bisschen Pech für die Kollision beim Start in AIDA, da konnte er nichts, das wäre natürlich mit jedem Auto so passiert, war auch Pech, aber diese Schraubzwinge, dieser Schraubstock hat sich immer enger zugezogen, wie du schon gesagt hast, Senna 0 Punkte, Schumacher 20, der Benetton war im Vergleich zum Williams sehr, sehr gutmütig, weil Benetton auch wirklich speziell darauf hingearbeitet hat, auf diese passive Aufhängung. Ross Brawn hat mal erzählt, man hat extra dieses Entwicklungsprogramm 1993 relativ früh beendet, um eben für diese Aufgabe genügend Zeit zu haben. Und es war sowohl von der Fahrbarkeit des Motors her, der Ford V8-Motor, als auch vom Auto selbst, von der aerodynamischen Stabilität her, ein deutlich besseres Auto, als es der Williams war zu dem Zeitpunkt. Das war das eine. Und dann hatte Senna nach seinem Startunfall da in AIDA Zeit, sich das Rennen so ein bisschen vom Streckenrand aus anzuschauen. Und er hatte so das Gefühl, der Benetton würde mit einer Traktionskontrolle fahren. Jetzt muss man da sicher vorsichtig sein. Ich meine, der hat da seltsame Geräusche gehört. Vom Motor her hat das als Traktionskontrolle interpretiert. Der Ferrari hat damals auch in der Beschleunigungsphase seltsame Geräusche von sich gegeben und er hatte mit Sicherheit mal keine Traktionskontrolle, so schlecht wie der war in dem Jahr. Also da hat ihm vielleicht auch die Einbildung ein bisschen einen Streich gespielt, aber er war auf jeden Fall emotional aufgeladen. Er hat gemerkt, er hat nicht das beste Auto und er war der Meinung, ein anderer hat ein illegales Auto, das deutlich besser ist als meines. Also in dieser Stimmungslage sind wir nach Imola gereist.
Genau, Schumacher war der neue Herausforderer, der Kronprinz sozusagen, der ihn gejagt hat. Da gehen dann ja auch relativ früh die Mindgames, sagt man heutzutage, so ein bisschen los. Imola war damals eine Highspeed-Strecke. Viele werden sich vielleicht auch gar nicht daran erinnern, dass die erste Passage sozusagen bis Tosa runter wurde voll durchgezogen. Und wir sind dann, oder die Formel 1 ist dorthin gekommen. Und es gab ja schon früher schwere Unfälle in der Tamburello-Kurve, wo auch Ayrton Senna dann verunglückt ist.
Ja, also es war, wie gesagt, das dritte Rennen des Jahres. Es hatte ja schon im Vorfeld einige Unfälle gegeben. Wie gesagt, da war eine gewisse Nervosität bei den Fahrern schon zu spüren. Jetzt kam er nach Imola. Das war selbst nach den damaligen Standards eine gefährliche Rennstrecke. Vor allem die beiden Kurven, Tamburello und Villeneuve, die eigentlich keine fahrerische Herausforderung waren. Also wenn alles am Auto gestimmt hat, gingen die problemlos voll. Es musste nur alles stimmen. Das Problem war halt, wenn irgendetwas schiefgegangen ist, dann war das unglaublich gefährliche Rennstrecken, weil es war außen relativ wenig Sturzraum. In Tamburello hatte man zwar über die Jahre hinweg dann mal so eine Betonfläche da eingebaut, die vielleicht 10 Meter breit war. Was an und für sich gut ist, denn bei hohen Geschwindigkeiten ist Beton sicher besser als Gras oder Kies. Aber in dieser Villeneuve-Kurve, das ist die vor der Tosa, die wurde deswegen Villeneuve-Kurve genannt, weil Gilles Villeneuve da 1980 mal einen Unfall hatte im Rennen nach einem Reifenplatzer. Da war praktisch gar nichts. Das war ein Grünstreifen von ein paar Metern und dann war da die Mauer, die war noch nicht mal geschützt. Tamburello natürlich damals auch nicht. Also das waren 2 Kurven, da wollte man keinen Unfall haben.
Ja, und freitags ging es ja schon schlimm los, ein bisschen auch mit im Glück. Rubens Barrichello hatte da einen Horrorcrash.
Ja, wie gesagt, die Autos waren, und das hat man schon in Imola gesehen, die waren extrem nervös teilweise. Und Barrichello ist das war die schnelle Schikane vor Start und Ziel, deutlich zu schnell angefahren, 14 Stundenkilometer schneller, als es vorher jemals gemacht hatte. Hat auch Strömungsabriss bekommen, kurz quer gestanden, hat den Randstein getroffen, der hat das Auto angehoben, hat das Auto Unterluft gekriegt, der ist quasi über die Mauer fast gesprungen. Er hat so gerade den Mauerrand gestreift in diesen Schutzzaun für die Zuschauer und hat sich dann aufgestellt, ein Salto vorwärts geschlagen. Und wenn man das gesehen hat, hat man gedacht, oh, jetzt, das könnte ernst sein. Er ist dann, muss man sagen, relativ glimpflich davongekommen. Er hat den Nasenbeinbruch, ein paar Prellungen. Und da hat sich irgendwie so bei uns allen im Fahrerlager ja so diese trügerische Meinung verfestigt, ja, es kann eigentlich doch nichts mehr passieren. Ich meine, die Autos sind wohl ein bisschen kritischer jetzt und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Unfall, aber die kommen alle irgendwie ungeschoren davon. Und es ist ja so, der letzte tödliche Unfall vor diesem Imola-Wochenende war 1986 in Rio de Angeles bei Testfahrten. Mhm. Und seitdem gab es mindestens, würde ich mal sagen, 30, 40 schwere Unfälle, die aber alle, mit vielleicht der Ausnahme Martin Donnelly, relativ glimpflich verlaufen sind. Martin Donnelly war so an der Grenze, aber das ist ein Unfall. Also da kann man zu 50% tödlich verunglücken oder zu 50% überleben. Das war wirklich um Haaresbreite und es war auch unter denkbar ungünstigen Umständen. Auch da kein Sturzraum, eine ungeschützte Mauer, mit relativ hohes Tempo. Der Lotus ist ja zerplatzt in 1000 Stücke. Und Donnelly wurde aus dem Auto geschleudert. Also das war schon, da war Glück dabei. Aber irgendwie, weil das so ein langer Zeitraum war, 8 Jahre, und das war völlig ungewöhnlich für die Formel 1. So bis Mitte der 80er Jahre, muss man sagen, waren tödliche Unfälle schon, ja, muss ich so sagen, fast Routine. Das hatte sich dann schon gebessert, eben durch auch die Kohlefaserchassis. Und da hat sich so eine Art Sicherheitsgefühl eingeschlichen. Und dann hat man diesen Barrichello-Crash jetzt eben gesehen. Und wir alle, und ich glaube auch einige Fahrer, haben gesagt, ja, okay, also wenn der das überlebt mit einem Nasenbeinbruch, dann sind wir eigentlich wirklich sicher. Und insofern hat sich diese Anspannung, die so am Donnerstag schon zu spüren war, obwohl noch gar kein Auto gefahren war, hat sich so am Freitag ein bisschen gelegt, weil man eben gesagt hat, das ist wie eine Ritterrüstung.
Ja, ja, eine Ritterrüstung hatte Roland Ratzenberger einen Tag später dann nicht dabei. Der Österreicher ist seine erste Formel-1-Saison damals gefahren für Simtek, wenn ich mich richtig informiert habe. Und er ist dann tödlich verunglückt. Der Unfall geht immer so ein bisschen unter in der Betrachtung des Wochenendes, weil natürlich Ayrton Senna einen Tag später gestorben ist. Und der Unfall war ja nur eine Ecke weiter. Du hast vorhin von der Villeneuve-Kurve gesprochen. Wie kam es dann zu dem Crash von Ratzenberger?
Ja, es war, wie gesagt, das Abschlusstraining und es war noch gar nicht lange, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten oder so, wurde gefahren und plötzlich sah man dann, ich habe es ja auch nur am Fernsehschirm erlebt, logischerweise. Journalist sitzt man im Pressezentrum und schaut halt Fernsehen. Man konnte in Imola zwar runter auf die Zielgerade schauen, aber ansonsten hat man natürlich den Rest der Strecke nicht gesehen. Und plötzlich sieht man da ein Auto, das sich da völlig entblättert hat und da langsam austrudelt, auf der Rennstrecke zum Liegen kommt. Und das gute Gefühl vom Tag davor war plötzlich weg. Weil man hat schon an der Haltung oder ja, an der nicht vorhandenen Spannung am Kopf von Ratzenberger gesehen, den hat es erwischt. Ja, also so blöd es klingt, man hat eigentlich sofort gewusst, er ist tot. Weil ohne dass man jetzt den Unfallhergang selbst gesehen hätte, man hat ja nur das Ende gesehen, wie quasi das Auto dann zurück auf die Strecke gerutscht ist. Aber man hatte da schon ein schlechtes Gefühl und das hat sich ja dann leider relativ schnell bewahrheitet. Was ist passiert? Der Unfall ist relativ schnell aufgeklärt worden. Man hat dann im Nachhinein, also noch während der Live-Übertragung, eine Sequenz eingespielt. Da sieht man Ratzenberger aus der Tamburello-Kurve kommen und plötzlich löst sich der linke Flap vom Frontflügel. Das ist natürlich, dann ist das Auto mehr oder weniger, verliert vorne den kompletten Abtrieb oder fast den kompletten Abtrieb. Er kann praktisch nicht mehr lenken, nur noch auf die Bremse steigen. Er war, als es passierte, glaube ich, 315 km/h schnell. Das Auto hat kaum verzögert. Ich habe vorher schon gesagt, da war ein kleiner Grünstreifen und dann ist er in einem relativ stumpfen Winkel in die Mauer eingeschlagen. Es war das Dümmste, was hat passieren können, also wirklich die schlechtesten Voraussetzungen. Später, wir hatten mal eine Geschichte, so eine Unfallgeschichte gemacht mit einem dieser Unfallforscher der FIA, Andy Meller, und die haben ja alte Unfälle natürlich auch untersucht, um daraus zu lernen. Und der hat gesagt, die Spitzenverzögerung bei Ratzenberger war 500 G, also das ist nicht überlebbar. Max Mosley hat mir mal erzählt, der ist mehr als einen Tod gestorben. Also das war jetzt leider, das war Donnelly quasi im Quadrat, muss man sagen, nicht überlebbar. Und dann war natürlich die Stimmung, ist sofort ins Gegenteil gekippt. Also, man war am Freitag, wie gesagt, noch erleichtert. Jetzt plötzlich war alles ganz anders. Und plötzlich hat sich auch so ein Gefühl breit gemacht, das war noch nicht alles. Irgendwie hatte jeder das Gefühl, egal in welcher Funktion er war, ob es Rennfahrer waren, Ingenieure, Mechaniker, Journalisten, wer auch immer, jeder hatte das Gefühl, das war hier noch nicht alles. Wir sind irgendwie im falschen Film und der Film wird leider weitergehen.
Ja, der Film ging auch leider weiter am nächsten Tag dann. Ayrton Senna, du kanntest ihn auch lange, hast ihn von Anfang seiner Karriere in der Formel 1 bis zum Ende begleitet. Wie ging es ihm denn dann so im Verlauf des Wochenendes von der Ankunft donnerstags im Fahrerlager bis zum Sonntag?
Ja, bei Senna war es halt so, er ist eben eines dieser kritischen Autos gefahren. Also ihm war schon bewusst, die Dinger sind wirklich auf Messerschneide. Und er hatte dann den Unfall von seinem Kumpel Barrichello schon gesehen. Da war er schon sehr besorgt. Er ist ja auch ins Medical Center gelaufen, als der da versorgt wurde. Der Barrichello war dann natürlich, wie gesagt, erleichtert, weil es eben die Verletzung dann doch relativ relativ gering waren. Ich weiß noch, die zwei haben sich dann am Samstag, das war kurz vor dem Abschlusstraining, noch unterhalten. Und Barrichello hat so ein bisschen gescherzt. Ja, ich schaue aus, als hätte ich gerade einen Kampf gegen Mike Tyson hinter mir. Mike Tyson war damals der Schwergewichtsweltmeister. Und so sah er auch ein bisschen aus, war ein bisschen ramponiert. Und der Senna hat noch gelacht. Und ja, wie gesagt, dann kam eben dieser Unfall von Ratzenberger. Da war natürlich jedem sofort klar, das ist ein schwerer Unfall. Einige sind gar nicht mehr weitergefahren in der Qualifikation. Die haben einfach die Zeit sein lassen. Also es galt ja schon auch die Zeiten vom Tag davor. Damals gab es ja zwei Qualifyings, quasi Freitag, Samstag. Und Senna war ziemlich aufgebracht. Man hat ihn dann nicht, glaube ich, ins Medical Center reingelassen, weil das war ja dann richtig kritisch. Er ist dann auf die zur Unfallstelle, hat er sich rausfahren lassen, wurde dort aber abgewiesen. In Italien gab es ja bis dahin das Gesetz, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gültig ist, aber es war zumindest mal bis dahin Gesetz, wenn es auf einer Rennstrecke zu einem tödlichen Unfall kommt und der Tod wird an der Rennstrecke festgestellt, dann ist es quasi Tatort, der wird versiegelt, da wäre gar nichts weitergegangen. Also man musste also irgendwie schauen, dass, wenn man die Veranstaltung durchziehen wollte, und so war es eben damals, dass die Leute irgendwo anders für tot erklärt werden und nicht an der Rennstrecke. Deswegen ist auch Ratzenberger dann aus dem Medical Center noch mit dem Hubschrauber weggeflogen worden und man hat dann halt später die Nachricht bekommen, was ohnehin schon jeder wusste, also wenn wir mal ehrlich sind. Und ich glaube, zum Thema Ratzenberger muss man noch was sagen. Es wurde natürlich dann viel über die Unfallursache geredet und die war ja relativ klar. Hat ja ein Blinder gesehen, was da passiert ist, auch durchs Fernsehen eben dokumentiert. Und da wurde dann erzählt und da bin ich eigentlich, obwohl ich ja immer sehr hohe Meinung von, obwohl ich eine sehr hohe Meinung von Max Mosley hatte und immer noch habe, da hat er meiner Ansicht nach nicht ganz fair gespielt. Er hat gesagt, naja, der Ratzenberger hat sich die Runde vorher gedreht, da hat er sich vielleicht den Frontflügel beschädigt. Und der Hintergrund war der, Max Mosley war ein guter Freund von diesem Nick Wirth, das war der Konstrukteur und eigentlich auch der Teamchef von Simtek. Er wollte den da ein bisschen schützen, aber um ehrlich zu sein, es war nicht der erste Frontflügelbruch an diesem Wochenende. Es gab am Tag vorher schon einen. Auch hier wieder Adrian Newey, der hat mir erzählt, als er am Freitag ankam, da in Imola, kam am Nachmittag der Teammanager von Simtek, der hieß Charlie Moody, zu ihm. Die beiden kannten sich aus vergangenen Marschtagen. Und der hat gesagt, du kannst uns mal helfen. Wir haben hier ein Problem mit den Frontflügeln, die brechen uns. Und der Newey hat gesagt, ich kann euch nicht helfen, ich kenne euer Auto nicht. Ich habe das Ding nicht konstruiert. Wenn ich da jetzt irgendwas mache, mache ich es unter Umständen falsch. Warum gehst du nicht zu deinem Konstrukteur? Sagt er, ja, der ist auf irgendeinem Sponsorabendessen und der hat gar keine Zeit. Also man sieht, das waren schon damals Verhältnisse, wie man sich sie heute gar nicht mehr vorstellen kann, wo alles wirklich so perfekt ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte mit Roland Ratzenberger noch am Morgen, also an seinem Todestag, da quasi gesprochen. Das erste Training war gerade vorbei. Das erste freie Training, es war in der Mittagspause, um genau zu sein. Und der Ratzenberger hat gesagt, wir sind halt ein armes Team und wir sind mit den Bremsen am Limit. Er muss jetzt diesen Grand Prix jetzt noch mit diesen Bremsen überstehen. Und sie fahren eh schon weniger Runden als üblich, damit sie da noch drüber hinwegkommen. Es gibt dann fürs nächste Rennen sind neue Bremsen versprochen. Und er war da eher in der Richtung besorgt, jetzt weniger wegen des Frontflügels.
Ja, am Sonntag hat dann Ayrton Senna, wie später bekannt wurde, eine österreichische Fahne mit ins Auto genommen.
Ja.
Im Falle eines Sieges, wenn er das Rennen gewonnen hätte, hätte er die aus dem Cockpit gestreckt, was ich persönlich als sehr schöne Geste empfunden hätte.
Ja.
In dem Fall. Dazu kam es nicht. Es lief die siebte Runde und Senna kam dann mit 321 km/h von der Strecke ab und prallte mit 214 km/h in die Wand. Warum kam es zu diesem Unfall?
Auch hier vielleicht nochmal wieder die Geschehnisse im Vorfeld, sagen wir so, ja. Wie ich dir schon gesagt habe, alle hatten wir irgendwie das Gefühl, das war es noch nicht, da kommt noch was. Wir hatten natürlich am Samstagabend, wir haben da in der Nähe von Imola, die deutschen Journalisten und die englischen Journalisten, alle im gleichen Hotel gewohnt, wurde natürlich rauf und runter diskutiert, was da los ist und irgendwie hatte jeder das Gefühl, morgen passiert wieder was und komischerweise hatten viele damals schon gesagt, inklusive uns, keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Der nächste ist vielleicht der Senna, der jetzt einen Unfall hat. Und am nächsten Tag war ja dann dieses Fahrerbriefing. Nach dem Fahrerbriefing habe ich mich mit Gerhard Berger und Heinz Brüller, dem damaligen TV-Journalisten vom ORF, der bekannte TV-Journalist, haben wir uns da im Ferrari-Zelt getroffen und dann hat der Berger so ein bisschen von diesem Fahrerbriefing erzählt, wo Senna sehr emotional war, weil Bernie Ecclestone wollte, dass da eine Schweigeminute für Roland Ratzenberger gehalten wird. Und dann sagt auch der Berger, wie so aus dem Nichts heraus, der Senna hätte noch nie einen schweren Unfall gehabt. Und ich sage dann zum Gerhard, das stimmt aber nicht, der ist in Mexiko ein paar Mal übel abgeflogen, hatte in Hockenheim mal einen ganz wilden Crash bei Testfahrten. Und wie gesagt, auch er, es fiel immer wieder dieser Name Senna. Und später hat ja auch Sid Watkins, der Formel-1-Arzt, gesagt, der ja, weil Senna emotional so aufgeladen war, der ihm erzählt, ihm gesagt hat, pass auf, fahr das Rennen nicht, das ist besser für dich. Und der wollte aber nichts davon wissen. Und als dann dieser Unfall passierte, das Arztauto stand damals am Anfang der Boxengasse und die hatten damals noch keinen Fernseher, also keinen Monitor im Arztauto. Und er hört bloß am Funk, Unfall Tamburello. Und man hat ihm noch gar nicht gesagt, wer es ist. Der Fahrer fuhr natürlich sofort los mit Sid an Bord. Der hat gesagt, ich wusste sofort, wer es ist. Senna, ohne dass irgendjemand mir was erzählt hätte und ohne dass ich irgendein Fernsehbild gesehen hätte. Also es war irgendwie so eine bescheuerte Vorahnung, warum, weiß keiner. Ja, warum ist es passiert? Es gab ja jahrelang einen Prozess. Man hat kurz nach dem Unfall gab es Bilder, da steht das Wrack von Williams auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man die Lenkung oder das Lenkrad mit am Schaft der Lenksäule, der offensichtlich gebrochen war. Also normalerweise kann man ja die Lenkräder abnehmen, aber da bleibt dann so ein kurzer Stummel übrig. Das war aber so ein Schaft und man hat gesehen, da ist was gebrochen. Und da war natürlich sofort der erste Verdacht, Lenkung gebrochen. Wurde ja dann auch später bei dem Prozess so bestätigt, wobei mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor. Es ist natürlich klar, dass die bei Williams was anderes sagen oder zumindest mal eine andere Möglichkeit noch in Betracht gezogen haben. Auch hier wieder Adrian Newey hat gesagt, sie mussten ja das Auto sofort abgeben, das wurde konfisziert. Sie durften aber noch die Daten auslesen aus der Blackbox. Sie haben sich die Daten angeschaut und er hat dann gesagt, also in dem Moment, wo es passiert ist, quasi sieht man Ausschläge der Lenksäule. Das hat man anhand der Drucksensoren auch in den Pushrods festgestellt. Das könnte auf einen Lenkungsbruch hindeuten, sagt er. Auf der anderen Seite, was komisch war, als es passiert ist, blieb Senna noch eine halbe Sekunde auf Vollgas, hat dann das Gas zurückgenommen auf 50% für einen kurzen Moment und er ist erst dann auf die Bremse gestiegen. Er sagt, das Normalste, wenn die Lenkung bricht und ich da irgendwelche Bewegungen mache am Lenkrad und es tut sich am Auto nichts, das Normalste ist, dass ich eine Vollbremsung mache. Und gerade einer wie Senna, der ja wirklich über alle Zweifel erhaben war, hätte das gemacht. Und deswegen hat er eine andere Theorie, und die auch teilweise durch die Beobachtungen von Michael Schumacher, der direkt hinter Senna war und den Unfall in der ersten Reihe Mitte miterlebt hat, die werden dadurch gestürzt. Schumacher hat gesagt, der Senna ist nach dem Restart, es gab ja einen Startunfall, 4 Runden hinterm Safety Car, Safety Car war extrem langsam, waren Opel Vectra, also die Reifentemperaturen und die Reifendrücke waren alle im Keller. Es gab da in dieser Tamburello-Kurve über die Jahre wurden die Bodenwellen immer schlimmer und vor allem auf der Innenseite. Und selbst Schumacher, der ja den gutmütigen Benetton fuhr, ist eher in der Straßenmitte gefahren als ganz links. Senna ist beide Male links gefahren, schon beim Restart, und wäre da schon fast abgeflogen. Und Schumacher hat dann erzählt, er ist kurz quer gestanden, er korrigiert und hat dann wie so eine Art Highsider gekriegt. Also wie gesagt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist ja so ein Unfall, das ist eigentlich der schlimmstmögliche Unfall im Oval. Da hat man oft ganz, ganz üble Unfälle gesehen in den Ovalrennen in Indianapolis, wenn einer quasi das Auto beginnt zu übersteuern, man korrigiert zu heftig, das Auto kriegt vorne wieder Grip und biegt dann quasi im rechten Winkel in die andere Richtung ab. Das ist so quasi das Pendant zum Highsider im Motorrad. Und Adrian Newey hält das eben auch für eine mögliche Unfallursache. Hundertprozentig werden wir das nie klären können.
Ja, geklärt wurde dann am Abend, dass er tot ist. Also um 18.40 Uhr wurde in Bologna bekannt gegeben, dass Ayrton Senna verstorben ist. Er wurde an der Strecke noch behandelt zuvor. Ich war kein Zeitzeuge. Mein Vater war großer Ayrton Senna-Fan und er hat zu mir gesagt, er hat das Rennen damals live gesehen und wie der Kopf schon zur Seite hing, sah es schon sehr, sehr schlecht aus, ähnlich zu Ratzenberger auch. Und die Kameras haben damals noch im Gegensatz zu heute voll draufgehalten, weil sie gar nicht genau wussten, wie sie damit umgehen sollen. Das Rennen lief weiter. Michael Schumacher gewann dann und dann gab es irrtümliche Neuigkeiten erst, bis dann der Tod festgestellt wurde oder euch bekannt gegeben wurde.
Ja, also ich meine, wie du schon gesagt hast, man hatte dadurch, dass eben der Unfall von Ratzenberger am Tag davor passiert ist, war jetzt eben dieses gute Gefühl komplett weg. Dadurch, dass wir alle so böse Vorahnungen hatten und was wir dann am Fernsehen gesehen haben, der Kopf hat sich zwar kurz bewegt bei Senna, aber wie Martin Brundle mal erzählt hat, für ihn waren das die letzten Zuckungen eines Sterbenden. Und das gleiche Gefühl hatten wir eigentlich auch, als wir Fernsehen geschaut haben. Man hatte von Anfang an ein Scheißgefühl. Ja? Ich habe damals noch bei RTL ein bisschen mitgeholfen, weil Jochen Maas war damals Hauptkommentator. Und der Jochen war ein guter Kumpel von mir und der hat mich gefragt, kannst du mir da ein bisschen helfen? Und dann war ja diese lange Pause, 45 Minuten. Und die mussten er und der Heiko Wasser, die mussten die dann irgendwie überbrücken. Und ich war eigentlich überflüssig in der Zeit und habe gesagt, ich gehe mal runter in die Boxengasse, mal schauen, ob man da irgendwas erfährt. Und ich habe dann irgendwann mal den Herbie Blesch getroffen, der damals schon bei der FIA gearbeitet hat. Und der natürlich mehr wusste, aber der hat gleich gesagt, kannst du vergessen, das ist die Nummer ist gelaufen. Und da hatte ich schon, dann ist eigentlich meine böse Vorahnung bestätigt worden. Ich bin dann wieder rauf, habe das dem Maas erzählt, habe gesagt, wir können es natürlich jetzt, so kann man es jetzt nicht sagen, man kann ja keinen jetzt für tot erklären, wenn es noch nicht passiert ist. Aber ich habe gesagt, passt auf, seid nicht zu optimistisch, es könnte euch dann im Nachhinein quasi auf den Kopf fallen. Und die haben das auch dann gut abgewickelt, also immer neutral. Es kam dann während des Rennens, kam glaube ich dann schon auch offiziell mal aus Bologna eine Meldung, dass der Zustand kritisch ist, dass er schwere Kopfverletzungen hat. Und damit ist man dann quasi alleingelassen worden, bis dann die Todesmeldung kam aus Bologna. Ich weiß noch, nach dem Rennen, normalerweise hauen alle aus dem Fahrerlager ab, aber da ist jeder geblieben, jeder wollte wissen, was ist los. Alle haben natürlich irgendwie versucht, keine Ahnung, über den Unfall zu diskutieren, was war die Ursache und wie geht es jetzt weiter, sind die Autos zu gefährlich, müssen die abgerüstet werden, was auch immer. Und irgendwann, wie gesagt, ist dann eben diese Nachricht gekommen und damit war das Fakt. Und dann hat sich das Fahrerlager schlagartig geleert.
Ja, es muss immer etwas Schlimmes passieren, bevor die Menschen daraus lernen, ist so ein bisschen was ich glaube. In diesem Fall hat die Formel 1 aber extrem viel aus diesem Wochenende gelernt. Du kannst ja mal so kurz aufzählen, was dann mit den Sicherheitsmaßnahmen gemacht wurde nach dem Wochenende.
Ja, es war ja nicht nur dann dieses Wochenende in Imola. Es ging ja so weiter. Das war ja das Schlimme. Ja. Also ich meine, das nächste Rennen war Monaco, 14 Tage später, erstes Training. Karl Wendinger hatte seinen schweren Unfall in der Schikane. Eine Woche später hatte Pedro Lamy in Silverstone einen Testunfall, der eigentlich nicht überlebbar ist. Dem ist in Abbey, das war damals noch eine Vollgas-Linkskurve, der Heckflügel gebrochen. Der ist Kilometer weit durch die Luft geflogen. Johnny Herbert war dahinter. Also er war ein gutes Stück dahinter. Er hat den Unfall selber nicht gesehen, aber er hat aber irgendwie an den Geräuschen, da ist plötzlich kein Motorengeräusch mehr da. Er hat gemerkt, da stimmt was nicht. Kommt dann an und er sagt, das Auto war in allen möglichen Einzelteilen verteilt auf der Strecke. Er hat natürlich angehalten. Er selber hat das Chassis gar nicht gefunden. Das war in einem Fußgängertunnel gelegen, mitsamt dem Lamy. Der hat es mit Glück überlebt. Dann das nächste Rennen war dann Barcelona, da hat sich Andrea Montermini in der Zielkurve, ist er dann nach innen die Boxenmauer abgebogen, auch da schwere Beinverletzungen. Also es ging immer so weiter und es war natürlich massiv Druck auf der Formel 1. Die Sponsoren haben und auch die Hersteller, die Automobilhersteller, die damals in der Formel 1 waren, haben natürlich Druck auf die FIA gemacht, da muss was passieren, so kann es nicht weitergehen. Und dann in Monaco hat Max Mosley erste Abrüstungsmaßnahmen verkündet. Das waren 15% weniger Abtrieb, 60 PS weniger Leistung. Da wurde ein Loch in die Airbox geschnitten, sodass quasi beim Einlass also weniger die Luft mit weniger Druck reinkommt. Es wurde eine Stufe im Unterboden verordnet. Der Diffusor wurde beschnitten, die Frontflügelendplatten wurden beschnitten. Also und das Mindestgewicht sollte angehoben werden um 15 Kilogramm. Also es waren einige Maßnahmen, die zum Teil dann wieder zurückgenommen werden mussten. Man wollte auch sofort höhere Cockpitwände einsetzen, weil das war ein Grund. Bei Senna sollen wir vielleicht nochmal kurz dann drauf zurückkommen. Das war aber nicht machbar, weil die Chassis waren alle da. Die Teams hatten auch alle gar nicht das Geld. Teilweise die kleinen Teams gar nicht das Geld, während der Saison ein neues Chassis zu bauen. Hätte außerdem sowieso viel zu lange gedauert. Es mussten also einige Sachen wieder zurückgenommen werden. Die wurden dann erst 1995 eingeführt. Aber, wie gesagt, die Formel 1 hat daraus gelernt und im Endeffekt ist dann in der Saison 96, muss man sagen, es hat dann natürlich ein ganzes Jahr gedauert, bis man auch ein bisschen mehr Daten hatte und mehr Erkenntnisse hatte. In der Saison 1996 kamen dann wirklich die hohen Cockpits, da sind die Fahrer dann schon richtig drin verschwunden. Es war ja zu dem Zeitpunkt 1994 so, die saßen ja fast im Freien. Also man, da haben teilweise die Schultern rausgeschaut. Die Cockpits waren stark ausgeschnitten. Es war aerodynamisch natürlich günstig. Ja. Und wie gesagt, da ist dann schon draus was gelernt worden.
Also du sagst, die Cockpitwände hätten bei Senna schon eventuell etwas helfen können, weil dann der Kopf nicht diese Bewegung nach rechts und links hätte machen können.
Ja, ich meine, der Unfall, der gleiche Unfall mit einem Auto, selbst in der Zeit vor dem Halo, sagen wir mit einem Auto von 2000, der Halo kam 18, also 2017, wo die Fahrer schon richtig tief drin saßen.
Hans hatten sie auch noch.
Also da wäre überhaupt nichts passiert. Und es gab damals natürlich auch noch keine Radseile. Und das Problem bei Senna war eben das rechte Vorderrad. Er ist in einem relativ spitzen Winkel in die Mauer reingefahren. Also der Winkel war gar nicht mal so schlimm. Die Verzögerung war ja auch nicht das Problem. Der wäre ganz normal ausgestiegen, wenn ihn das Rad nicht getroffen hätte. Das Dumme war, das Rad ist abgeknickt und der Williams war zugeschnitten wie so ein Kajak unten. Das Rad hat sich da unten in diese Schräge da reingedrückt. Das Auto ist natürlich weiter nach vorne gefahren. Irgendwann kam der Seitenkasten und dann schlug das Rad an und dann ist es wie so ein Torpedo vertikal in die Höhe geschossen. Und in dem Augenblick, Sennas Kopf wurde natürlich nach vorne geschleudert, natürlich nach rechts vorne, weil er ja so rechts, also mit der rechten Seite eingeschlagen ist, kam ihm das Rad mehr oder weniger mit einer unheimlichen Geschwindigkeit entgegen und das war nicht überlebbar in dem Fall. Aber das war der einzige Grund. Ansonsten war der Senna unversehrt. Das war nur diese Kopfverletzung durch das Rad.
Ja. Zum Abschluss, was für einen Menschen hat die Formel 1 verloren? Wir können immer über die Zahlen sprechen. Er war lange Zeit der erfolgreichste Mann des Qualifyings. Er war, sag ich mal, der Gott der schnellen Runde. 65 Pole Positions, 41 Siege, 3 WM-Titel. Ich glaube aber, zumindest so vom Hörensagen, auch was du schon erzählt hast, es war auch diese Aura, die er hatte, wie vielleicht keiner vor ihm und auch keiner mehr nach ihm.
Nein, ich will jetzt nämlich nicht sagen, keiner vor ihm. Also okay. Mein Juan Manuel Fangio hatte auch eine unglaubliche Aura. Also wie gesagt, wenn man da mit Leuten redet, heute gibt es ja praktisch keinen mehr außer Hans Herrmann, die Fangio gekannt haben, das war ein Mensch, der kam in einen Raum und im Raum war Stille. Ja, also der hatte eine Ausstrahlung. So einer war Senna auch Jim Clark wahrscheinlich, ohne dass ich ihn gekannt habe, aber er war eher von der stillen Sorte, Jim Clark, aber auch er war einer, auch der aufgrund seiner Klasse überzeugt hat. Ich meine, als damals Jim Clark 1968 in Hockenheim gestorben ist, war das ein ähnlicher Einschnitt für den Motorsport und die Leute waren eigentlich fast wie gelähmt. Bei Senna war es dann genauso. Jochen Rindt war vielleicht auch vom Charisma her ähnlich, obwohl er nicht so viele Erfolge hatte. Das war auch so ein Einschnitt. Und natürlich, man hat einen der besten Rennfahrer aller Zeiten verloren, der besessen war, das muss man sagen. Er war wirklich vom Erfolg besessen. Er hat alles dafür getan. Er ist auch große Risiken eingegangen. Jetzt anders als Alain Prost, der eher ein bisschen berechnender war. Das war sicher eine der größten Rennfahrer aller Zeiten. Und allein die Tatsache, dass er mit diesem schwierig zu fahrenden Auto dreimal auf der Pole Position stand, zeigt ja schon, was für ein Ausnahmetalent das war. Wir dürfen natürlich auch den Roland Ratzenberger nicht vergessen. Ja. Ich meine, der hat sich wirklich von ganz unten hochgearbeitet. Der hatte nie das Geld, der musste in Japan fahren. Der hat alles Mögliche angenommen, nur um einfach Motorsport zu betreiben. Das war halt sein Hobby. Und dann hat er es endlich in die Formel 1 geschafft. Leider halt nur in einem relativ kleinen, nicht sehr konkurrenzfähigen Team. Ja, und der Traum ist dann halt auch schon im dritten Rennen geplatzt. Also ich glaube, der steht für alle, die sich, Ratzenberger steht für alle, die sich da wirklich von unten hochgekämpft haben, ohne große Mittel, ohne große Unterstützung.
Ja, das war's von unserer Sonderfolge zum schwarzen Wochenende von Imola, das jetzt 30 Jahre zurückliegt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Erinnerungen an damals habt, wie ihr das erlebt habt oder auch im Nachhinein an die jüngeren Fans, so wie mich, die quasi nicht in der Senna-Ära aufgewachsen sind, was das für euch auch im Sport bedeutet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Servus.